Guten Morgen zusammen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gäste. Ich möchte zu Beginn noch ganz kurz nochmal mit uns beten. Danke, Herr, für dein Wort. Bitte schließe du es uns jetzt auf, verherrliche dich und öffne unsere Herzen und Sinne. Hab Dank für dein herrliches Wort. Amen. Menschen, die Gott suchen, gehen oft weite Wege. Sie pilgern nach Lourdes oder Fatima, sie nehmen den Jakobsweg auf sich oder, wenn sie sich für andere Religionen interessieren, reisen sie nach Indien, um irgendwelche Gurus kennenzulernen. Vielleicht stellen sie auch zu Hause sich im Wohnzimmer oder sonst wo eine Buddha-Statue auf und hoffen, dass so etwas Göttliches, vielleicht Frieden und Ruhe, in ihr Leben einkehrt. Die Bibel sagt uns, wir brauchen nicht weit gehen, um Gott zu finden, Gottes Größe und Herrlichkeit zu kennen, sondern wir brauchen vielmehr eigentlich nur die Augen aufzumachen. Und so wollen wir uns heute mit dem Psalm 19 beschäftigen, der von zwei Büchern Gottes handelt, nämlich der Schöpfung und der Schrift. Gott ist erkennbar vor unseren Augen. Wir lesen gleich den Text zusammen. Ich möchte vorher noch kurz auf die Gliederung eingehen. Wir haben drei Hauptteile in diesem Psalm. Zunächst die allgemeine Offenbarung Gottes in der Schöpfung in den Versen 2 bis 7. Als zweites die Verse 8 bis 11, die besondere Offenbarung Gottes in seinem Wort. Und als drittes die persönliche Antwort des Psalmisten. Das einigende Thema dieses Psalms ist also die zweifache Offenbarung Gottes in Schöpfung und im Wort in diesen beiden Quellen. Und am Schluss gibt der Psalmist die Antwort darauf. Zuerst beschreibt er die allgemeine Offenbarung in der geschaffenen Welt. Das ist klar und deutlich, wie wir auch in der Schriftlesung aus Römer 1 gelesen haben. Was von Gott erkennbar ist, ist klar und deutlich in dem Geschaffenen sichtbar. Da jedoch diese allgemeine Offenbarung nur die Größe und Herrlichkeit und Allmacht Gottes verkündigt, jedoch nichts sagt über unsere Beziehung zu Gott, über unsere Sünde, über den gefallenen Menschen und wie er mit seinem Schöpfer wieder in eine geregelte Beziehung, wie er versöhnt werden kann, braucht es noch eine zweite Offenbarung, eine bessere Offenbarung, nämlich die Schriftoffenbarung. Gott hat sich auch in seinem Wort uns geoffenbart. Wir haben seine Offenbarung in der Bibel. Sie berichtet uns davon, wie wir gefallene Menschen wieder zu Gott finden. Und wir haben dann noch einen dritten Teil, eben die Antwort des Psalmisten, wie er darauf eingeht, auf diese zweifache Offenbarung Gottes. Lasst uns zunächst die Umstände anschauen. David, der König Israels, hat diesen Psalm verfasst, wie knapp die Hälfte des Psalters, also der häufigste Verfasser der Psalmen. Die Umstände und die Abfassungszeit sind unklar, es ist nur eine allgemeine Überschrift. Manche Ausleger sehen diesen Psalm 19 in Verbindung zum vorhergehenden Psalm, Psalm 18, weil es da einige Parallelen dazu gibt, aber das ist nicht erwiesen. Und der Inhalt ist eben, wie schon ausgeführt, die zwei Offenbarungen Gottes an die Menschheit oder die zwei Bücher, wie ich es genannt habe. Die allgemeine Offenbarung in seiner Schöpfung und die besondere Offenbarung in seinem Gesetz. Und dieser Abschnitt, dieser Psalm 19 ist nicht einzigartig in der Bibel, in dem Sinn, dass es viele Parallelen dazu gibt. Wo es um die Schöpfungsoffenbarung geht, sehen wir etwa auch in Psalm 8, in Psalm 104 oder in Psalm 148. Und auch der zweite Teil, die Wortoffenbarung, ist ganz besonders in Psalm 119 oder auch in dem bekannten allerersten Psalm ähnlich und vergleichbar. Und auch wird Vers 5 im Römerbrief durch Paulus zitiert. Leider wissen wir also so nicht ganz genau, was die Umstände sind, was David bewegt hat, diesen Psalm zu verfassen. Aber trotzdem ist es ein Teil des Wortes Gottes und wir können daraus lernen. Und deswegen wollen wir jetzt diesen Text, diesen wunderbaren Psalm Stück für Stück anschauen. Ich lese zunächst den ersten Abschnitt zusammen mit der Überschrift in Vers 1, die Verse 1 bis 7. Dem Chorleiter ein Psalm von David. Die Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis ans Ende der Erde ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt. Und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, der die Bahn durchläuft. Vom Ende des Himmels geht sie ein, vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis an sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Man kann sagen, diese ersten Verse sind ein Lobpreis der Schöpfung zur Ehre Gottes in Anspielung auf den Schöpfungsbericht, der uns allen bekannt ist in 1. Buch Mose. Dieser Abschnitt oder dieser Teil des Wort Gottes hat sozusagen Offenbarungscharakter. Wenn der Mensch die Stimme der Schöpfung nicht hört, dann nur wegen der Verstocktheit seines Herzens, wegen seiner geistlichen Korrumpierung und Blindheit. Jeder, der die Natur betrachtet, kann die Größe und Majestät Gottes erkennen. Die schönen Wälder in verschiedenen Grüntönen, das blaue Meer, wo wir gerne hinfahren, um Urlaub zu machen. Es gibt ganz viele Aspekte, die uns oft innehalten lassen, um zu schauen, zu staunen, zu genießen und die Schönheit der Schöpfung Gottes zu bewundern. Die Schöpfung redet. Niemand kann diesen Zeugen der Herrlichkeit und Größe Gottes zum Schweigen bringen. Es ist eine Sprache, die sogar Kinder und Analphabeten verstehen. Jeder neue Tag soll uns auf den großen Tag hinweisen, diesen einen Tag, an dem unser Herr in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Und jede Nacht soll uns daran erinnern, an die kommende ewige Nacht der Strafe Gottes, der wir entkommen sollen. Paulus sagt in Römer 1 ganz klar, dass der Mensch eigentlich keine Ausrede hat, dass er keine Ausrede haben wird, wenn er nicht auf dieses klare und deutliche Zeugnis der Schöpfung hören will. Der Reformator Johannes Calvin hat es so ausgedrückt: Wohin man die Augen blicken lässt, es ist ringsum kein Teilchen der Welt, in dem nicht wenigstens irgendwelche Fünklein seiner Herrlichkeit zu sehen wären. Die Schöpfung hat Offenbarungscharakter. Sie offenbart die Größe, Allmacht und Majestät Gottes. Diese Verse haben aber auch poetischen Charakter. Da sind wir jetzt etwas im Nachteil, weil wir den Text nicht auf Hebräisch anschauen. Aber wir können zumindest, wenn auch nicht den Parallelismus in der hebräischen Sprache, also diese paarweise Ausdrucksweise, können wir doch erkennen, dass hier David die Schöpfung personifiziert. Er sagt, sie verkündet die Größe und Herrlichkeit Gottes und mit Vers 5, mit der Sonne, nimmt er einen Aspekt der Schöpfung heraus, die eine besonders wichtige Rolle spielt. Wir wissen alle, ohne Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde. Ohne Sonne würde kein Gemüse, kein Obst wachsen. Ohne Sonne würden wir Menschen eingehen. Er vergleicht sie einem Bräutigam, der strahlend aus seinem Hochzeitsgemach hervortritt und ihr Tageslauf am Himmel gleicht einem Sportler, der vor den Augen aller Zuschauer sein Können und seine Kraft demonstriert, bis er an der Ziellinie des Horizonts seinen Tag vollendet. Und wir nehmen es eigentlich vollkommen selbstverständlich, dass das jeden Tag so ist. Und es ist eigentlich nicht so. Es ist Teil der wunderbaren Schöpfung Gottes. Ist jemand von euch schon mal aufgewacht und hat sich gefragt, na, wird heute vielleicht die Sonne wieder aufgehen oder nicht? Muss ich heute den ganzen Tag das Licht anhaben? Bleibt es heute dunkel? Macht kein Mensch. Gott hat dafür gesorgt, dass die Sonne ihren Lauf hat, so regelmäßig und zuverlässig wie ein Uhrwerk, würden wir vielleicht sagen. Also David nutzt den poetischen Charakter, drückt es poetisch aus, um die Herrlichkeit und Größe der Schöpfung Gottes auszudrücken, die nicht Wert in sich selbst hat, sondern die auf Gott hinweist. Und da kommen wir zum dritten Punkt, denn dieser Abschnitt hat auch polemischer Charakter. Das ist uns vielleicht nicht so deutlich beim ersten Lesen, aber wir müssen bedenken, dass die Schöpfung oder Teile davon in der antiken Welt regelmäßig vergöttlicht wurden. Denken wir an den Sonnengott Re in Ägypten, der verehrt und angebetet wurde, und viele anderen Götzen, der Mond, die Sterne, das Heer des Himmels, wie es das Alte Testament nennt, wurden vergöttert. Also die Schöpfung wurde zu Gott erhoben, und David sagt hier mit anderen Worten, nee, es ist die Schöpfung, die von Gott redet. Sie ist nicht Gott, es ist ein Stück weit polemisch. Leider war das im Alten Testament bitterer Ernst, der Götzendienst. Teilweise wurden sogar Menschen geopfert, den Götzen. Und wir lesen zum Beispiel in 2. Könige 17, Vers 16, dass das Volk Israel, also das Nordreich, von dem heißt es, sie warfen sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels. Und das war letztlich ein Hauptgrund für die Strafe Gottes der assyrischen Gefangenschaft über das Nordreich Israel, dass ein Teil des Volkes Gottes in Gefangenschaft weggeführt wurde. War das Südreich viel besser? Über weite Strecken nicht, aber in etwa zu der Zeit hat im Südreich Juda Josia geherrscht. Und Josia hat im Gegensatz zum Nordreich umfangreiche Reformen eingeführt. Und da heißt es im gleichen Buch 2. Könige in Kapitel 23, Vers 5, dass er genau damit Schluss gemacht hat, mit der Anbetung der Schöpfung, mit den Priestern, die das Volk verführt haben, Sonne, Mond, Sterne und Sonstiges aus der Schöpfung anzubeten. Er hat sie getötet, er hat die Altäre vernichtet und hat die Menschen zurück zu Gott geführt. Somit hat dieser Abschnitt auch einen polemischen Charakter, wenn David diese Verse als Sprachrohr, als Hinweis auf Gott darstellt und eben nicht als Gott selbst, sondern als sozusagen als Schöpfungselemente, die alle den Finger hochheben in den Himmel zu Gott und sagen, er war's, er hat mich geschaffen. Das Grashalm, genauso wie den Baum oder die Tiere oder was auch immer. Und schließlich hat dieser Abschnitt einen begrenzten Charakter. Ich habe das schon eingangs erwähnt. Der Ursprung des Menschen liegt in der Schöpfung Gottes, also nicht in gemeinsamen Vorfahren mit den Affen, wie viele Menschen glauben. Der lebendige Gott ist unser Schöpfer und Erhalter, aber wir haben gesündigt, wir leben nicht mehr in Harmonie mit Gott und deswegen brauchen wir Erlösung durch Jesus Christus, durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Und das erzählt uns leider die Schöpfung nicht. Dafür braucht es eine bessere Offenbarung, nämlich die Wortoffenbarung, um über unsere Heilung von der Sünde und unsere Heiligung zu reden. Wenn ich nochmal Calvin zitieren darf, den Reformator, er hat gesagt, es kommt niemand auch nur zum geringsten Verständnis rechter und heilsamer Lehre, wenn er nicht zuvor ein Schüler der Schrift wird. Nun, bevor wir zur Wortoffenbarung kommen, noch ein, zwei Bemerkungen zur Schöpfungsoffenbarung. Die Schöpfungsoffenbarung ist wichtig und leider eben auch ein Angriffsziel der Menschen ohne Gott. Als wir in Nigeria waren, war es für die einfachen Leute dort unglaublich und unvorstellbar, dass hier im reichen, wohlhabenden Westen, wo die Menschen intelligent sind, so viel mehr Schulbildung haben, Universitätsabschlüsse und so weiter, dass sie tatsächlich glauben könnten, der Mensch und der Affe haben gemeinsame Vorfahren. Für die einfachen Menschen in Afrika ist es selbstverständlich, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und ich möchte ganz klar sagen, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen der Bibel, dem Wort Gottes und echter Wissenschaft. Gibt es nicht, denn Gott selber ist der allergrößte Wissenschaftler und er hat eine Welt erschaffen, die nach Regeln, nach Gesetzen funktioniert und alles, was wir tun, ist mehr oder weniger recht oder schlecht, diese Gesetze und Gesetzmäßigkeiten zu erforschen und zu dokumentieren. Wenn es einen Widerspruch gibt, dann nur zwischen der Bibel und spekulativer Pseudowissenschaft, wenn ich es so ausdrücken darf, in dem Hypothesen aufgestellt werden, die unbeweisbar sind und die spekulativ sind. Und ich möchte jetzt keinen Vortrag über das Thema Evolution halten, nur zwei, drei Bemerkungen dazu sagen, warum aus meiner persönlichen Überzeugung Evolution unglaubwürdig und nicht stichhaltig ist. Einerseits glauben Evolutionisten an millionenfache artüberschreitende Mutation, dass also das Leben sich über Jahrmillionen von einem Einzeller hin zu höheren Lebewesen entwickelt hat, immer komplexer und komplizierter geworden ist. Aber sie konnten nicht ein einziges Mal nachweisen, dass das tatsächlich auch so passiert. Weder in der Natur beobachten, noch im Experiment nachvollziehen. Man hat jahrzehntelang zum Beispiel Rosen bestrahlt, bearbeitet und nie ist eine Birke oder ein Tannenbaum draus geworden. Man hat jahrzehntelang die Fruchtfliege, Drosophila melanogaster, diese Obstfliege, die man manchmal im Supermarkt über dem Obst schwirren sieht, mutiert, bearbeitet, weil die kurzlebig ist und da man sehr schnell eben auch Erbveränderungen feststellen kann. Und alles, was man bekommen hat, sind Variationen und Degenerationen dieser Fruchtfliege. Aber es war nie plötzlich eine Biene oder ein Seeadler. Und eigentlich ist es logisch, warum. Denn wir wissen, biologisches Leben basiert auf genetischer Information. Und genetische Information entsteht nicht von selbst, sondern ist sorgfältig von unserem Herrn zusammengestellt worden und ist sozusagen die Essenz des Lebens. Als zweites möchte ich anführen, warum ich die Evolutionshypothese für unglaubwürdig halte, ist, weil sie der Physik widerspricht, insbesondere dem sogenannten zweiten thermodynamischen Hauptsatz über zunehmende Entropie. Ich will jetzt hier keinen wissenschaftlichen Vortrag anfangen oder Fremdwörter erklären, aber ich denke, jede Hausfrau und Mutter kennt es. Wenn ein Kind in seinem Kinderzimmer spielt, dann nimmt die Unordnung zu mit der Zeit. Wenn das Kind nicht aufräumt oder die Mutter mal Ordnung macht, es ist halt so. Auch der Berg an schmutzigem Geschirr in der Küche, wenn man keine Spülmaschine hat, wenn man nicht abwäscht, er nimmt zu, die Unordnung nimmt zu. Und es ist völlig egal, ob man jetzt einen Tag, eine Woche oder 10 Millionen Jahre wartet. Die Unordnung wird immer schlimmer und nicht besser. Sie klärt sich nicht von selbst. Das ist das, was dieser Satz besagt. Als drittes möchte ich auch auf eine Unwahrheit hinweisen, die uns Christen immer wieder entgegengehalten wird, dass eigentlich nur wir paar rückständige Christen, die noch an die Bibel glauben, die Evolution anzweifeln. Nichts ist falscher als das. Im Gegenteil, es gibt viele, viele Wissenschaftler, auch solche, die gar nicht an die Bibel glauben, die nicht Christen sind, die vielleicht Atheisten oder Hindus oder sonst irgendwas sind, die die Evolution anzweifeln. Das ist Fakt. Es gibt eine öffentliche Webseite, die nennt sich www.descentfromdarwin.org. Da haben über 1000 Wissenschaftler öffentlich unterschrieben, dass sie die Evolutionshypothese anzweifeln. Ausschließlich Menschen mit Doktor- oder Professortitel. Das sind Biologen, das sind Astrophysiker, das sind Chemiker. Das sind alle Leute, die normalerweise ein bisschen über unserem Kaliber sind. Also ich habe keinen Doktor- und auch keinen Professortitel. Und die das öffentlich bekennen. Über 1000. Kann sich jeder anschauen, kann sich jeder runterladen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn das sind nur die, die sich öffentlich trauen, das zu sagen. Viele trauen sich's gar nicht, weil sie Angst um ihren Job haben und weil es massiven Druck gibt gegen jeden, der Evolution anzweifelt. Ich möchte im Zusammenhang noch hinweisen auf die Studiengemeinschaft Wort und Wissen in Deutschland, die da sehr gute Arbeit macht. Auch das ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, die hier zum Beispiel für den deutschsprachigen Raum ein alternatives Biologiebuch herausgebracht haben, das auch in christlichen Schulen verwendet wird, wo Evolution und Schöpfung beides gleichwertig vermittelt wird. Oder in USA das Creation Research Institute, das kann man auch googeln oder deren Webseite mal anschauen. Ich möchte abschließen diesen Punkt mit einem interessanten Fakt. Ich weiß nicht, ob ihr die drei Männer hier kennt. Drei Wissenschaftler, die 1962 in meinem Geburtsjahr den Nobelpreis bekommen haben, und zwar für das, was man rechts sieht auf dem Bild, die sogenannte Doppelhelix. Sie haben damals entdeckt, wie das menschliche Erbgut aufgebaut ist in diesem Strang, diese Desoxyribonukleinsäuren, die DNS, die in einer Doppelhelix praktisch miteinander verwunden ist. Und sie haben das entdeckt und dafür den Nobelpreis bekommen. Der linke davon, Sir Francis Crick, er wurde später geadelt, war kein Christ. Er hatte nicht viel von der Bibel gehalten. Aber er hat auch die Evolution entschieden abgelehnt. Es ist ein weiteres Beispiel von Wissenschaftlern, die nicht alle unisono an die Evolution glauben, ganz im Gegenteil. Für Sir Francis Crick war die Evolution lächerlich, unglaubwürdig. Seiner Meinung nach kam das Leben irgendwann aus dem All. Das war für ihn weitaus plausibler als die Evolutionshypothese. Die Schöpfung wird noch von einer anderen Seite angegriffen. Das ist relativ neu. Evolution kennen wir ja schon länger. Aber jetzt geht es auch um das Thema Gender, was ganz besonders in Europa gepusht wird. Die Zerstörung der Schöpfungsordnung durch Genderhypothesen. Also, dass das Geschlecht eines Menschen nur ein soziales Konstrukt sei. Ein Mann ist deswegen ein Mann, weil man ihm als Kind lauter Autos zu spielen gegeben hat und vielleicht Lego- und Fischertechnik. Hätte man ihm Puppen gegeben, dann wäre er zu einer Frau geworden. Auch das ist unwissenschaftlich, auch das ist widerspricht dem Wort Gottes und hat nichts mit echter Wissenschaft zu tun. Aus der Biologie wissen wir, dass es nur zwei Geschlechter gibt, weibliches Geschlecht mit XX-Chromosom und männliches Geschlecht mit XY-Chromosomensatz. Das Geschlecht steht von Geburt an fest und kann eben nicht beliebig verändert werden. Auch hier, jedes kleine Kind kann es erkennen. Man muss nicht einen Doktor gemacht haben, um zu wissen, ob jemand Mann oder Frau ist. Und was hier gemacht wird, insbesondere auch seit kurzem in Schulen, ist hier, Kinder früh zu sexualisieren im Dienste einer Aufklärung, dass man schon Kindern versucht beizubringen oder in Frage zu stellen, bist du wirklich sicher, dass du ein Junge bist? Möchtest du nicht vielleicht lieber ein Mädchen sein? Und umgekehrt, das passiert leider in Schulen immer häufiger. Ich habe erst diese Woche einen Bericht gelesen von einer Schule in Schottland, wo ein Schüler, der es gewagt hat, seinem Lehrer zu widersprechen, der also die Genderhypothese vorgetragen hat, und er hat dann gesagt, nein, es gibt nur zwei Geschlechter, er wurde aus der Schule geschmissen. Noch ein Einzelfall, aber das wird ganz massiv auf uns zukommen, ganz besonders auf unsere Kinder und Enkel. Die Genderhypothesen sind Ideologie und keine Wissenschaft. Sie sind eine Ideologie, die dazu gedacht ist, biblische Lehre kaputt zu machen, zu zerstören, lächerlich zu machen, in Frage zu stellen, aber haben nichts mit echter Wissenschaft zu tun. Ich habe draußen, ich habe hier eine Abbildung von einer Broschüre von der Organisation Familienschutz, also im Internet familien-schutz.de, die eine sehr gute Broschüre als Aufklärung herausgebracht hat über die Mythen der Gender-Hypothesen als Pseudowissenschaft. Und ich kann das empfehlen, es sind eine Handvoll Hefte da. Und wer keins mehr bekommt, den möchte ich ermutigen, im Internet sich die PDF-Broschüre runterzuladen und zu studieren. Kommen wir nun zu dem Teil 2, zu der besonderen Offenbarung Gottes in seinem Wort in den Versen 8 bis 11. Hier redet David von der Wortoffenbarung. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Frucht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Sie sind köstlicher als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. In diesen Versen haben wir einen Lobpreis auf die Offenbarung Gottes in seinem Wort. Das ist zwar zunächst unmittelbar das Gesetz Mose. David lebte ja im Alten Bund. Da gab es das Neue Testament noch gar nicht und das Alte Testament auch erst zum Teil. Aber man kann die Eigenschaften auf das ganze Wort beziehen. Weil das Wort Gottes so ist, stellt es eine zuverlässige Basis für unser Leben und unsere Beziehung zwischen Mensch und Gott dar. Die Bibel, das Wort Gottes, ist das Fundament unseres Glaubens, denn hier spricht der lebendige Gott in seiner ganzen Autorität zu uns Menschen. Gott offenbart hier seinen Willen, seine Liebe und auch sein Gericht, das uns erwartet. Und diese Wortoffenbarung hat einen dreifachen Charakter, den ich kurz ausführen möchte. Zunächst, wir sehen das auch in dieser Parallelbeschreibung in diesen Versen, gibt es viele Eigenschaften, die dem Wort zugeschrieben werden. Es ist vollkommen, zuverlässig, richtig, lauter, rein, wahr und gerecht. Als zweites haben wir die Absicht des Wortes. Es ist nicht nur gut, gerecht, lauter, sondern hat eine bestimmte Absicht. Es soll uns erquicken. Es soll einfältige Weise machen. Es soll uns erfreuen. Es soll uns unsere Augen erleuchten, also uns klug machen. Es sind alles Dinge, nach denen wir Menschen streben, aber leider viel zu oft woanders suchen. Die Absicht des Wortes ist, uns zu helfen, uns zu erleuchten, uns den rechten Weg zu führen. Und schließlich beschreibt David den Wert des Wortes. Er sagt, er braucht hier zwei Bilder. Er sagt, es ist wertvoller als Gold und köstlicher als Honig. Wertvoller als Gold und köstlicher als Honig. Mit anderen Worten, wahre Schätze finden wir nicht am Aktienmarkt, in Immobilieninseraten, in Bitcoins oder in sonstigen Geldanlagen, auch nicht in Gold. Man kann sagen, dass die Bibel uns lehrt, alles, was wirklich wichtig im Leben ist, kann man nicht mit Geld kaufen. Alles, was wirklich wichtig ist im Leben, kann man nicht mit Geld kaufen. Vertrauen kann man nicht mit Geld kaufen. Liebe kann man mit keinem Scheck bezahlen. Ehrlichkeit kann man mit keiner Kreditkarte bezahlen. Charakter bekommt man weder für 10 oder 10.000 Euro. Alles, was wichtig ist, Treue, Solidarität, Loyalität, alle Charaktereigenschaften, was wir gerne sein würden oder von anderen wünschen, können wir uns nicht kaufen. Jedoch alles Unwichtige kann man mit Geld kaufen. Ich kann ein tolles Auto mit Geld kaufen. Ich kann mir einen schönen Urlaub mit Geld kaufen. Mit anderen Worten, die Bibel lehrt uns hier, wer Geld hinterherjagt, jagt dem Unwichtigen hinterher. Ich sage nicht, dass es völlig bedeutungslos ist. Wir müssen natürlich von etwas leben, aber das, was wirklich im Leben zählt und was vor Gott zählt, kann man eben nicht mit Geld bezahlen. Die Bibel als Offenbarung Gottes ist nicht eine begrenzte, undeutliche Offenbarung wie die Schöpfungsoffenbarung, die sozusagen nur den Finger in den Himmel streckt und sagt, er war's, Gott hat mich gemacht. Denn erst durch Gottes Wort, durch seine Wortoffenbarung können wir sein Wesen und seinen Willen besser und tiefer verstehen, ihn wahrhaft erkennen. Es ist die zuverlässige Offenbarung von Gott selbst, von dem Ursprung des Menschen und von der Zukunft des Menschen, damit wir eben nicht auf Vermutungen und Spekulationen angewiesen sind oder irgendwelche von Menschen erdachten Hypothesen glauben müssen. Und im Neuen Testament sagt uns zum Beispiel 1. Petrus 1, Vers 23, ihr seid wiedergeboren durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Auch auf dieses Wort Gottes gibt es Angriffe und man versucht, die Offenbarung Gottes in seinem Wort durch Bibelkritik zu zerstören. Wir sind ja leider das Mutterland der Bibelkritik. Hier wurde die sogenannte historisch-kritische Methode erfunden oder entwickelt, wo man die Allmacht und Größe Gottes von vornherein ausklammert und den Denkhorizont des Menschen als das Maß aller Dinge nimmt. Es wird auch oft verdreht, dass kein anderes Buch wie die Bibel Millionen von Menschen durch die Jahrhunderte nachhaltiger beeinflusst hat. Wenn man heute Medien konsumiert, Zeitungen liest, dann bekommt man manchmal den Eindruck, ja, die Bibel, es ist das letzte Buch, eigentlich müsste man sie verbieten, so schlecht wie darüber geschrieben wird, das kann ja nichts, das ist jeder Schundroman noch besser. Genau das Gegenteil ist der Fall. Über die Jahrhunderte haben Millionen Menschen Halt, Trost in der Bibel gefunden, haben ein neues Leben durch das Wort Gottes gefunden, zu einem neuen Leben gefunden, haben sich bekehrt, sind von Alkoholismus frei geworden, von Drogen frei geworden, von Ehebruch frei geworden. Kein anderes Buch hat die Menschheit positiver beeinflusst als die Bibel. Leider wird es genau gegenteilig dargestellt. Als Märchenbuch, als etwas, worauf man rumtrampeln kann. Und ich sage manchmal meiner Frau, wie feige sind doch unsere Journalisten, unsere Presseleute. Aus Angst vor Anschlägen würden sie sich nie trauen, solche Dinge über zum Beispiel den Koran zu schreiben oder über andere religiöse Bücher. Nur die Bibel wird durch den Dreck gezogen. Durch diese Bibelkritik leugnet man die Kraft Gottes in seinem Wort. Wer aber die Bibel ernsthaft und unvoreingenommen liest und studiert, wird entweder zum Glauben finden oder zum Lästerer. Hebräerbrief lehrt uns, dass das Wort Gottes eine inhärente Kraft hat, sozusagen scheidet, wie ein Schwert Dinge entzweischneidet und dann sind es zwei Teile, ein Teil links, ein Teil rechts. Und so schneidet das Wort Gottes in uns Menschen, in unseren Gedanken, in unserem Kopf und entweder zieht es uns zu Gott oder wenn wir es ablehnen, werden wir zum Lästerer. Also entweder kommen wir näher zu Gott oder wir entfernen uns noch viel weiter, als wir ohnehin schon sind. Deswegen sind auch die Angriffe auf Gott, seine Autorität und sein Wort so gravierend und wir müssen uns dem entgegenstellen. Das vernünftigste Argument aus menschlicher Sicht hat einmal Gerhard Mayer formuliert, der ja das Buch geschrieben hat, Das Ende der historisch-kritischen Methode, Pflichtlektüre für jeden Theologiestudenten. Er hat gesagt, Kritik ist nicht die angemessene Antwort, die angemessene Reaktion auf Offenbarung. Wenn sich Gott offenbart, wenn wir etwa an den Apostel Paulus denken, als Jesus, der auferstandene Herr, ihm begegnet ist, hat er nicht angefangen, mit ihm zu diskutieren, sondern er ist auf den Boden gefallen, hat ihn angebetet. Als der Apostel Johannes in der Offenbarung dem lebendigen Gott begegnet ist, dann hat er mit ihm nicht über dies oder das diskutiert, sondern er hat ihn angebetet. Wenn der allmächtige Gott in unser Leben tritt, dann ist es nicht ein Gespräch unter zwei Kumpeln, sondern dann redet der Schöpfer des Universums mit einem armen Wurm wie mir oder dir. Und deswegen ist Kritik nicht die angemessene Reaktion auf Offenbarung. Kommen wir zum dritten und letzten Teil. Der Psalmist David, aus meiner Überzeugung, findet eine sehr angemessene Antwort auf Gottes zweifache Offenbarung, nämlich das Gebet. Er betet und bittet Gott, dass er ihm hilft, ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Die Erkenntnis Gottes führt zu wahrer Selbsterkenntnis. Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis sind miteinander verbunden. König David war ja der König Israels. Er hätte sagen können, ich bin hier der oberste Chef im Land. Wen interessiert's, was ich falsch mache? Es kann doch jedem egal sein. Niemand kann mich hier zur Rechenschaft ziehen. Ich bin der Chef, ich bin der König. Aber im Lichte des Wortes Gottes bittet David Gott, ihn zurechtzubringen, ihn zu helfen, ihn zu bewahren vor falschen Menschen und auch ihm zu zeigen, wo er noch fehltritt und es vielleicht gar nicht gemerkt hat. Erkenntnis Gottes führt zu wahrer Selbsterkenntnis. David, also der große König, unter dessen Regentschaft die Nation Israel zu einer nie mehr erreichten Blüte kam und dem andere Könige untertan waren, Tribut bezahlt haben, er bezeichnet sich im Angesicht Gottes nur als Knecht, als Diener, Vers 12 und 14, der den Willen eines Höheren auszuführen hat. Erkenntnis der eigenen Unwürdigkeit im Angesicht des allmächtigen Gottes. Wahre Selbsterkenntnis führt zu Sündenbekenntnis. Wenn ich mich im Licht Gottes sehe, dann erkenne ich, was ich alles falsch tue, falsch mache, falsch denke, falsch rede und versuche, das in Ordnung zu bringen. Wahre Selbsterkenntnis führt zu Sündenbekenntnis. David, der keinem Menschen Rechenschaft schuldig ist, erkennt sich als Sünder und bittet Gott um Vergebung, sogar um Vergebung für verborgene Sünden. Leider ist es heute auch wieder genau das Gegenteil, dass Menschen nicht ihre Sünden suchen und Vergebung davon, sondern dass man Sünden und Fehler immer weit von sich wegschiebt. Es sind immer die anderen, die schuld sind. Die Familie, das Umfeld, die Gesellschaft. Nie selbst ist man verantwortlich. Und das ist der Grund, warum wir so viele psychische und physische Krankheiten haben. Ich will hier nicht sagen, dass jede Krankheit auf Sünde zurückzuführen ist, aber manche sind es. Fehlende Reinigung von Sünde oder neudeutsch ausgedrückt Seelenhygiene führt zu fortdauernder innerer Verschmutzung. Der Mensch wird nicht dadurch heil, dass er seine Sünde auf andere schiebt, sondern nur durch Bekenntnis und Vergebung. Und dazu braucht er Jesus, Jesus Christus, der am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld, für unsere Sünde gestorben ist und der somit die Strafe unserer Schuld stellvertretend auf sich genommen hat. Wir müssen ihm vertrauen, an ihn glauben, dann können wir rein werden, dann vergibt uns Gott unsere Schuld. Und zum Abschluss noch Vers 15. Wie viele Probleme, wie viel Stress haben wir in unserer Ehe, in unserer Familie, in unseren Gemeinden, durch Afterreden, durch falsche Beschuldigungen, durch unbedachtes Geschwätz. Ich finde es hochinteressant, dass mit diesem Vers der Psalm abschließt. In den ersten 7 Versen haben wir vom Reden der Schöpfung gehört. Die Schöpfung redet. Dann in den Versen 8 bis 11 vom Reden Gottes durch sein Wort. Und jetzt am Schluss des Psalms möchte David in Vers 15, dass auch sein Reden kongruent ist, deckungsgleich mit dem Reden Gottes, dass es ihm wohlgefällig ist. Christen sollten Menschen sein, die ihre Zunge unter Kontrolle haben, weil sie um die zerstörerische Macht der Zunge wissen, wie im Neuen Testament in Jakobus 3 sehr eindrücklich ausgeführt wird. Es gab mal einen US-Militärsender, ich glaube, der existiert nicht mehr, aber als wir noch zu Zeiten des Kalten Krieges viele US-Armeen hier stationiert haben. Und ich kann mich erinnern, dass ich den ab und zu gehört habe damals, um als junger Mann, um auch ein bisschen Englisch zu lernen, aufzufrischen. Und da gab es immer wieder seelsorgerliche Bemerkungen, gerade an die Soldaten in den Kasernen, um ihnen zu helfen, in einer anderen Kultur zurechtzukommen. Und ein Spruch, der immer wieder kam von dem Radiomoderator, den habe ich mir gemerkt, der hat immer gesagt, "Don't let a brief moment destroy what took years to build." Also lass es nicht zu, dass ein unbedachtes Wort, ein kurzer Augenblick, das zerstört, was durch Jahre aufgebaut wurde. In welcher Beziehung auch immer. In der Ehe, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz. Unsere Zunge ist ein gefährliches Werkzeug. Wollen auch wir beten, dass wir, ähnlich wie David, beten, dass unsere Zunge kongruent ist mit dem Reden der Schöpfung und mit dem Reden des Wortes Gottes. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von John Bunyan. Von ihm wird gesagt, dass er ganz vorne in seiner Bibel einen Spruch reingeschrieben hat. Und der Spruch lautet auf Deutsch übersetzt wie folgt. Dieses Buch hält dich von der Sünde ab, oder die Sünde hält dich von diesem Buch ab. Dieses Buch hält dich von der Sünde ab, oder die Sünde hält dich von diesem Buch ab. Ich fasse zusammen. Wir haben in diesem wunderbaren Psalm 19 drei Teile gesehen, in den Versen 2 bis 7, das Reden Gottes in der allgemeinen Offenbarung, in seiner Schöpfung. Die Welt, das Universum, das er gemacht hat, das wir jeden Tag genießen können, in der Natur. Wir können zum Fenster rausschauen, in Urlaub fahren, Spaziergänge machen. Gott redet. Wir müssen nur zuhören. Dann in den Versen 8 bis 11 die besondere Offenbarung Gottes in seinem Wort, die nötig ist als Ergänzung zur allgemeinen Offenbarung, weil die allgemeine Offenbarung nur auf die Größe Gottes hinweist, aber nicht auf das benötigte Heil, das wir Menschen als Sünder brauchen. Und schließlich in den Versen 12 bis 15 die persönliche Antwort des Psalmisten, der nicht sagt, ach, ist doch egal, ich bin König, Gott hat mich auserwählt, was brauche ich seine Offenbarung, sondern im Gegenteil, der sich darunter demütigt, der nach seinen Sünden sucht, der um Vergebung bittet und der darum bittet, dass auch sein Reden entsprechend dem ist, wie die Schöpfung und wie das Wort Gottes redet. Ich hoffe, wir können viel mitnehmen aus diesem wunderbaren Psalm 19, aus dem zweifachen Buch Gottes, aus dem zweifachen Reden Gottes, aus der allgemeinen Offenbarung Gottes in der Schöpfung und der besonderen Offenbarung Gottes in seinem Wort und der persönlichen Antwort des Psalmisten.